Ein alter Freiheitskämpfer kommt zum historischen Buddha und sagt: Verehrter Meister, wir kämpfen für die gleiche Sache. Du befreist die Menschen und ich auch. Der Buddha sagt zu ihm: Das Ende des Kämpfens, das ist die Freiheit. Und mag ein bisschen was aufschließen zu diesem Kämpfen und wie die Alternative oder das in das hinein, wir relaxen, wenn wir aufhören zu kämpfen, nicht Resignation ist und auch nicht Passivität, sondern was anderes. Und dafür eine kleine Phänomenologie des Kämpfens. Die hat sechs Elemente. Ich sag's erst philosophisch und dann sage ich es mythologisch, archetypisch mit Bildern. Also, damit Kämpfen funktioniert, braucht es jemanden, der oder die kämpft. Logisch. Das ist das erste Element. Das kämpfende Wesen braucht einen entsprechenden Treibstoff, braucht Power, braucht Kraft, Entschlossenheit, braucht den Fuel, den Drive, die Energie. Das ist eine ganz bestimmte Energie. Ihr kennt das, jede und jeder von uns, wir sind friedliche Wesen meistens. Und wenn die entsprechende Energie kommt und noch ein paar andere Umstände, dann wird zur Kämpferin, zum Kämpfer. Also das zweite Element. Die Kraft, die kämpft. Wer ist es, der kämpft? Dann die Kraft, die kämpft. Das dritte Element ist, das übersieht man oft. Wir brauchen etwas, was uns wert genug ist, dass wir es beschützen. Wir brauchen etwas, wofür wir kämpfen. Das vierte Element, das fällt uns natürlich immer als erstes ein, ist, also die Reihenfolge ist jetzt ad libitum, könnt ihr auch umdrehen, ja. Aber es sind diese sechs Elemente in einem einfachen Blick drauf. Ist natürlich das, wogegen wir kämpfen, ist das, was wir als Bedrohung empfinden, auch was uns nervt, auf den Keks geht. Dann gibt es noch zwei Verborgene, die sind mental. Das ist die Idee, die der Kämpfer, die Kämpferin davon hat, wie es jetzt ist, die Interpretation dessen, was jetzt ist, nämlich da ist wer, der mich bedroht. Und die Vision, die sie oder er hat, wie es sein sollte. Das ist die philosophische Beschreibung. Oder ein bisschen abstrakter, moderner. Wir können das in der alten Mythologie finden, in den Märchen und Geschichten oder auch in Träumen, bisweilen in Atemreisen. Und in Märchen zum Beispiel, halt in dieser mythischen Symbolik, könnte sich das so anhören. Da ist ein Ritter oder eine Ritterin, da ist ein Ritter, Subjekt, das kämpft. Und der weiß, tief unten im Garten des Schlosses ist ein ganz, ganz, ganz kostbarer Schatz verborgen. Das ist der Wert, für den er eintritt. Diesen Schatz fühlt er bedroht von einem riesigen, feuerspeienden Drachen. Das ist das Gegenüber, gegen das er kämpft. Weil er als Ritter allein gegen den Drachen nichts ausmachen kann, geht er nachts in eine Geheimkammer und trinkt Nacht für Nacht aus einem heiligen Becher das Elixier des Siegens. Das ist die Kraft, die kämpft, die Power. Das ist der Treibstoff. Und dann hat er die Idee, seine Interpretation, dass es den Drachen gibt, dass er der Ritter ist und dass tief im Garten der Schatz ist, der vom Drachen bedroht wird und den er beschützt. Seine Idee ist, A, dass der Drache weiß, dass es den Schatz gibt, B, dass er den haben will. Und das sechste Element, also das Interpretation des Ist-Zustands, das sechste Element ist, dass was er sich wünscht, dass er den Drachen besiegt, tötet oder was auch immer. Das sind die sechs Elemente, gibt noch ein paar andere, aber die einfach mal Grundelemente, die könnt ihr an euch abscannen. Wenn wir ins Kämpfen kommen, sind wir mit diesen Elementen unterwegs. Der Clou ist, das habe ich das nochmal in so ein bisschen eine mythische Geschichte gezogen, damit mag ich die Tür öffnen, wo es weitergeht, ist, wenn ich das Märchen jetzt weitererzählen würde, dann würde ich das in die Richtung tun, dass der Ritter irgendwann mitkriegt, dass der Drache überhaupt nichts von dem Schatz weiß. Das ist nur die Idee des Ritters. Das heißt, der Schatz ist von dem Drachen überhaupt nicht bedroht. Und das ganze Kämpfen ist eigentlich Nonsens. Und das ist nicht nur ein nettes Märchen, sondern das ist die Wahrheit für uns. Und das ist in der Antwort des Buddha drin. Das, wofür wir meinen zu kämpfen, nämlich letztlich uns selbst, unsere Integrität, wer wir eigentlich sind, das ist nicht bedrohbar. Das ist völlig frei, immer schon. Das, was sich bedroht fühlt, ist lediglich unsere kämpferische Seite. Die Ich-Persönlichkeit, die konditionierte Persönlichkeit in uns, wenn wir es jetzt in moderne psychologische oder existenzielle Sprache übersetzen, die Ich-Persönlichkeit ist es, die kämpft. Unser wahres Wesen kämpft nicht. Die Ich-Persönlichkeit meint, dass unser Selbstsein, unsere Integrität von allen möglichen Bedingungen bedroht ist. Und deshalb kämpft es. Es ist eine noble Absicht. Allerdings, die Ich-Persönlichkeit durchschaut die Situation nicht vollkommen und sieht nicht, dass das, wofür sie eigentlich kämpft, in bester Absicht, nämlich unser wahres Wesen, überhaupt nicht bedroht ist und nie bedroht war und nie bedroht sein wird. Völlig frei, völlig unabhängig davon. Sogar von Geburt und Tod, völlig unabhängig. Wenn unser innerer Kämpfer, Kämpferin das mitkriegt, entsteht Freiheit. Das heißt, die Kraft, also dieses Elixier des Siegens, diese Kraft, die Sufis würden sagen, die rote Latifa, jemand von euch hat das gestern sinnigerweise intuitiv rot gemalt, diese Power, diese Stärke, ja? Diese rote Latifa, diese rote Energie unseres Lebens, die nicht eingeführt ist, keine Emotion, ist viel tiefer. Ja, diese Elixier der Stärke, so würde ich es beschreiben, des Großseins, das bin da. Ja, das ist gut, da ist nichts Falsches dran. Es ist oft die Falle, dass wir gegen unsere Kraft kämpfen oder gegen unsere Wut. Wir können nicht gegen unsere Wut kämpfen. Einmal ist es ein bisschen eine Doppelung, aber hinter der Wut ist dieses Elixier der Kraft der Stärke. Das ist was Kostbares von uns, das wir wegmachen wollen. Das funktioniert nicht. Und auch die Absicht des Kämpfers in uns ist eine gute. Auch die Ich-Persönlichkeit ist in Ordnung. Die brauchen wir, um in dieser Welt zu bestehen. Das, wo die Falle ist, ist dieses, das ist ein Stück Verblendung drin, dass wir meinen, mit unserer konditionierten Persönlichkeit und unserer Kraft kämpfen zu müssen gegen Bedrohungen oder was auch immer, in uns und um uns, um unser wahres Wesen zu schützen. Und das ist Nonsens. Das entlarvt sich als Verblendung. Wenn wir damit aufhören, und für den inneren Prozess ist ganz wichtig, dass wir nicht gegen unser Kämpfen kämpfen, weil das passiert auch leicht. Zum Beispiel, wenn wir den inneren Kritiker, die innere Kritikerin auf die Bühne nehmen. Du bist ja unmöglich, dass du immer noch kämpfst. Das hast du schon so viel meditiert. Das hast du schon 20 Atemreisen gemacht. Und du kämpfst immer noch gegen dich. Du bist ja wohl das Letzte. Ja, das ist innere Kritikerstimme. Kampf gegen dein eigenes Kämpfen. Das bringt nicht unbedingt weiter. Sondern kämpfen, beenden ist einfach kämpfen, beenden. Es nicht mehr tun. Klingt simpel, ist es nicht so, ich weiß. Es aufhören. Das Kämpfen beenden heißt auch nicht aktiv, okay, jetzt gehe ich in den Gegenpol, ich will mich hingeben an alles, was ist. Ich will mich hingeben, ist noch das Subjekt des sich hingeben Wollens. Das ist genauso tricky wie die Ritterin. oder der Ritter. Hingabe ist, dass ich nichts gegen das setze, was jetzt gerade ist. Hingabe ist nicht, dass ich mich auflöse und ins Unendliche flaute, auch wenn das sicherlich sinnvoll und gut sein kann. Sondern Hingabe ist einfach, dass ich nichts mehr dagegen stelle. Und wenn wir nichts mehr dagegen stellen, kommen wir zu einer uralten Weisheit, die hunderte, fast würde ich sagen tausende von Jahren, zumindest 1000 Jahre alt ist. Es gibt Texte von Meistern und Meisterinnen, die haben dieses Alter. Und ich sage es mal für uns heute modern, das ist, dass wir mitkriegen, wenn wir also das Kämpfen lassen. Ich muss das nicht machen. Der Drache weiß gar nicht, wo der Schatz ist. Hey, super. Dann öffnet sich in uns ein Raum, ihr kennt das aus der Meditation, ein Raum, eine Qualität, eine Präsenz, die wahrnimmt. Reines Gewahrsein. Ja, mehr oder weniger rein, also Gewahrsein, ja, aus dem Wesen, das meint das Wort rein. Gewahrsein aus dem Wesen. Und jemand, der das sehr schön beschreibend ein neues Wort kreiert, ein bisschen Wortspiel, und ich finde die ganze Dynamik in ein oder drei Worte bringt, ist John Gebser, der Schweizer Philosoph und integrale Forscher. Schon verstorben und alle, die integral denken, gehen auf ihn, Ken Wilber und alle, ja, John Gebser. Und John Gebser spricht von, er kreiert das Wort Waren, das ist ein Verb, ja, also klein geschrieben, Waren, Waren, von Wahrheit, Waren, von Wahrnehmung. Und er schließt das auf, Waren ist, also er sagt, es ist die Aktivität des integralen Menschen, das ist der Kontext, aber es steht uns, wir sind ja auch integral irgendwo, steht uns immer zur Verfügung, das ist eine Grundgeste. Wahren ist, und das finde ich jetzt super daran, wahrnehmen und wahrgeben. Das ist eine Wortkreation. Also, wahrnehmen, das ist uns vertraut. Ja, reines Gewahrsein, ich nehme wahr, schauen, füllen, ich habe das Kämpfen aufgehört, ich nehme wahr, wahrnehmen. So, und wahrgeben, da bringt er toll, finde ich, in ein Wort, so beschreibt es auch, ich antworte aus der Freiheit meines Wesens auf die Wirklichkeit. Das heißt nicht, ich verfalle in die Passivität, nur noch schauen, sitzen und die Welt an mir vorüberziehen lassen. Das ist auch eine Art von Unfreiheit, weil ich im Grunde meinen kreativen Impuls, den ich als lebendiges Dasein habe, bremse oder mir verbiete aufgrund von irgendwelchen spirituellen Einsichten oder was auch immer. Ja, wahrnehmen, ich nehme alles wahr, aus der Freiheit und antworte aus der Freiheit meines Wesens auf die Wirklichkeit. Wahrgeben. Ich gebe der Welt, ich finde das Wort ganz, ganz schön, poetisch fast, ich gebe der Welt, den Menschen, den Dingen ihre Wahrheit. Ich gebe das rein. Und das kann dann zum Beispiel auch sein, dass ich jemanden, der über meine Grenzen latscht, aus dieser Freiheit antworte, stopp. Ich möchte nicht, dass du so mit mir umgehst. Das ist nicht kämpfen, das ist wahrgeben. Ich gebe ihm seine Wahrheit, du gehst über Grenzen, stopp. Ich bin die Präsenz der Wahrheit, die du gerade nicht siehst. Als Beispiel. Und ihr könnt das übersetzen in tausend andere Situationen. Das, was wir erfahren, wenn wir im Unterschied zwischen kämpfen und wahren ist, dass wir in der Freiheit sind. Das Kämpfen ist unfrei. Ja, es hat vielleicht die Vision von Freiheit, aber es ist unfrei. Es ist gebunden an diese Dynamik und an das Gegen und letztlich auch an die Illusion der Spaltung. Du bist da und ich und wir sind ganz verschieden und du bedrohst mich. Oder ein Gefühl bedroht mich, ich will das nicht haben. Ja. Dass die Freiheit nicht drin ist, der eine große Unterschied. Und das Wahren kommt aus der Freiheit. Appelliert an die Freiheit. Es geht nur frei. Wenn ich nicht frei bin, bin ich verstrickt und dann bin ich nicht ganz bei mir. Und der zweite Punkt ist, völlig klar zu sehen, das Subjekt ist völlig an. Es ist eben nicht der Ritter, der in uns kämpft, sondern es ist, wenn ich es mythologisch sagen würde, die weise Königin oder der weise König. das wäre das mythische Bild dazu. Ja, das Wesen, das aus der würdevollen königlichen Fülle des Seins existiert und dem eh schon alles gehört. Der Schatz, der Ritter, der Drache und alles dazwischen. Das Elixier, der Erleuchter, alles. Ja, also das ist unser wahres Wesen, diese königliche Würde, die Fülle ist immer schon da. Und daraus zu handeln, wahren im Sinne von wahrnehmen, und wahrgeben, wo antworte ich? Und manchmal muss ich ja nicht antworten. Ist die Antwort ein stilles Sein mit der Verrücktheit der Welt? Manchmal gibt es nichts Weiseres als dies. Und dann auch wieder können wir antworten und wahrgeben und den Dingen der Welt ihre Wahrheit geben, indem wir etwas tun oder sagen.